Wir sind ja jetzt mit Pause. Jetzt haben Leute schon so spöttisch begrüßt, ist auch mal wieder da und so weiter, weil ich sonntags jetzt ja zweimal nicht da war. Und das liegt daran, weil ich letztes Wochenende auf Fortbildung war in Berlin auf einem theologischen Kongress von dem Emergent Forum, so nennt sich das, wo ich seit einigen Jahren dabei bin und wo auch über Kirche und Kultur und Evangelium intensiv diskutiert und geforscht wird. Und diesmal ging es um Spiritualität. Und es war mitten in Berlin, in der Großstadt, im Zentrum, in Moabit, in einer multikulturellen, völlig säkularisierten Stadt. Und dort werde ich gleich noch zwei Bilder zeigen, versuchen einige Gläubige eine neue Art von, ja, Gemeinschaft und geistlichem Leben aufzubauen seit 2011. Da waren wir also zu Besuch. Und deswegen knüpfe ich jetzt da an und es geht weiter. Wir haben uns auseinandergesetzt in den letzten Wochen mit den sechs Grundprinzipien, die weltweit anerkannt sind von den Baptisten, und haben also das Grundprinzip der Gemeinschaft der Glaubenden gehabt, dass Kirche eine Gemeinschaft von Gläubigen ist, nicht durch Tradition oder durch Gewohnheit oder durch Erbe oder so ist man Kirche, sondern man ist Kirche durch Glauben, durch persönlichen Glauben an Jesus Christus. Daher Gemeinschaft der Gläubigen. Dann haben wir das zweite Prinzip gesehen, das Priestertum aller Gläubigen. Das bedeutet, es ist nicht eine starke Hierarchie, wo ein Priester sein muss, damit überhaupt Kirche da ist. Und wenn kein Priester ist, gibt es keine Kirche, sondern Priestertum aller Gläubigen. Das ist das zweite baptistische Grundprinzip, was wir kennengelernt haben, wo wir gesehen haben, das ist absolut biblisch verankert, dass wir klingt komisch, aber dass wir alle im Grunde genommen einen Priesterdienst haben in der Welt. Und daher nicht diese Pastoren- und Priesterzentrierung in unserem Denken oder in unseren Werten eingebaut ist. Dann haben wir die Taufe der Gläubigen kennengelernt oder kennen wir schon, aber betrachtet. Und haben dann auch die Taufe praktisch durchgeführt, als Jürgen und Lara, als ihr beiden getauft wurdet, und haben festgestellt, ursprünglich von Jesus her, vom Neuen Testament her, ist es so gedacht gewesen, dass man zum Glauben findet an Jesus, dass man sich sein Leben in die Hände von Jesus gibt und dass man daraufhin sich taufen lässt, nicht aber, dass man sozusagen als Säugling von den Eltern beschlossen besprengt wird. Und daher praktizieren wir das auch so, nicht weil wir besserwisserisch sind oder weil wir irgendwie meinen, dass es jetzt besonders wichtig ist, sondern einfach nur, weil wir das aus den biblischen Texten so ableiten. Der vierte Punkt war dann gewesen, jetzt müsst ihr mir gerade mal helfen, Priestertum hatte ich, Gemeinschaft hatte ich, Taufe hatte ich, jetzt, was war das vierte, wer weiß es noch, Abfrageklasse, also die Bibel als Wort Gottes. Danke, Philipp. Die Bibel als Wort Gottes. Und das ist das Urprinzip, aus dem alles abgeleitet wird. Und jetzt sind wir beim fünften und schauen uns das mal an. Es ist ein weltweites Grundprinzip der Baptistengemeinden, dass jede Ortsgemeinde selbstständig ist. Die Selbstständigkeit der Ortsgemeinde. Und auch das weist wieder darauf hin, es gibt unterschiedliche Kirchenformen, auch Leitungsformen, zum Beispiel bischöfliche Leitungsformen. Da gibt es Bischöfe. Und wenn der Bischof etwas beschließt oder die Bischöfin, in Deutschland evangelische Kirche gibt es auch Bischöfinnen, wenn die also etwas beschließen, dann ist das bindend für die einzelnen Gemeinden. Ja, dann gibt es unterschiedliche andere Leitungs- und Organisationsformen. Und eine Form, die die Freikirchenbewegung gewählt hat, aus guten Gründen, weil es gut aus der Bibel ableitbar ist, das ist der sogenannte Kongregationalismus. Kongregationalistisches Modell bedeutet, dass die Gemeindemitglieder das höchste Gremium sind. Das heißt nicht gleichzeitig Demokratie, aber es ist schon sowas in die Richtung demokratisches Verständnis. Ja, es ist nicht direkt Demokratie, weil alle Gemeindemitglieder sind Gott gegenüber verpflichtet und verantwortlich. Und Gott ist derjenige, der wirklich der Herrscher ist, auch der Gemeinde und der Herr der Gemeinde. Daher kann man es nicht mit einer Demokratie vergleichen. Aber geht schon in die Richtung, dass gesagt wird, die höchste Leitungsautorität und Entscheidungsbefugnis haben die Gemeindemitglieder. Das bedeutet also Selbstständigkeit der Ortsgemeinde. Und zwar die Mitglieder, die vor Ort Gemeinde sind. So funktioniert das und so funktioniert auch die Christusgemeinde Bremen-Blumenthal. Ich möchte das gleich noch ein bisschen näher erläutern und auch ein bisschen konkreter werden lassen. Wie tickt die Christusgemeinde Bremen-Blumenthal? Wie funktionieren wir als Gemeinde? Und das ist wichtig, glaube ich, für Leute, die vielleicht ja relativ neu sind, aber es ist auch eine gute Erinnerung und eine gute, ja, wie soll ich das sagen, eine gute Inspirationsmöglichkeit für die, die schon lange dabei sind, zu sagen, aha, das ist das, weshalb wir das so machen, wie wir es machen, und das finde ich auch gut so. Ein Bibeltext, woraus man diese Selbstständigkeit von Ortsgemeinden ableiten kann, dass jede Gemeinde ihre Entscheidung fällt, wen berufen wir als Pastor oder als Pastorin, wen setzen wir ein als Leitungsteam, als Ältestenteam, wie verwalten wir unsere Finanzen, was machen wir mit unserem Geld, oder aber auch, was machen wir mit möglicherweise vorhandenen Räumen, oder aber auch tatsächlich in Lehrfragen. Eine gewisse Selbstständigkeit sogar in Lehrfragen zu sagen, jede Gemeinde muss auch Rechenschaft abgeben über ihre eigenen Inhalte, über ihre inhaltliche Arbeit. Und das beschließt jede Ortsgemeinde für sich. Die baptistische Gemeindebewegung hat nicht von oben ein Konsortium, das vorgibt, was inhaltlich gelehrt werden muss in den Gemeinden. Natürlich kommen wir aus einer Geschichte, natürlich kommen wir aus einer Tradition und natürlich haben wir die Autorität der Bibel als alles entscheidende Autorität und der sind wir verpflichtet gegenüber. Aber letztendlich entscheidet die Gemeinde in strittigen Sachen, in Grauzonen, wo die Bibel nicht eindeutig ist oder wo man so oder so entscheiden kann und trotzdem sind beide Positionen durchaus welche, die Christen vertreten, die Jesus lieb haben. Das entscheidet dann die Gemeinde vor Ort. Wie gehen wir mit bestimmten strittigen Fragen um? Und sie darf das auch. Und da steckt dahinter der Bibelvers aus dem Johannesevangelium und auch aus Matthäus, dass Jesus gesagt hat, was ihr in meinem Namen bindet, ist gebunden, was ihr in meinem Namen löst, das ist gelöst. Damit gibt er die Entscheidungsbefugnis der Ortsgemeinde. Und hier gibt es einen anderen Text aus 2. Johannes, daraus kann man das auch ersehen, dass die Ortsgemeinden schon damals in neutestamentlicher Zeit selbst, ja, autonom, das mag ich nicht so das Wort, aber selbstständig waren. Hier sehen wir das zum Beispiel in Bezug auf eindringende Irrlehren, das heißt Lehren, die von Jesus und von dem Wort Gottes weggeführt haben und wie man damit in dieser Gemeinde umgehen sollte. Da schreibt Johannes, überall begegnen wir Menschen, die in der ganzen Welt ihre Irrlehren verbreiten. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Diese Leute sind Werkzeuge des größten Verführers und schlimmsten Feindes Christi, des Antichristen. Wer über das hinausgeht, was Christus uns gelehrt hat, der wendet sich von Gott ab. Nur wer sich an die Lehre von Christus hält, bleibt mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden. Sollte also jemand zu euch kommen, der euch etwas anderes erzählen will, den nehmt nicht bei euch auf und wünscht ihm auch nicht Gottes Segen. Das klingt scharf und schroff, aber es ist eine notwendige Abgrenzung, die geschehen muss, wenn Lehren verbreitet werden, die nicht vereinbar sind mit den biblischen Dokumenten. Und hier schreibt Johannes jetzt die Verantwortung, das herauszufinden, was nicht in Einklang steht mit Gottes Willen und dann auch tatsächlich Menschen, die solche Lehren verbreiten, nicht aufzunehmen in die Gemeinde. Diese Verantwortung liegt bei der Ortsgemeinde, an die Johannes geschrieben hat. Er hat diesen zweiten Johannesbrief geschrieben an bestimmte Gemeindevorsteher oder bestimmte Gemeindeälteste. Und hier in Vers 10 sieht man das, dass sie dafür verantwortlich waren, als Ortsgemeinde. Sollte also jemand zu euch kommen, der euch etwas anderes erzählen will, den nehmt nicht bei euch auf und wünscht ihm auch nicht Gottes Segen. Da muss ein Nein erfolgen, eine Abgrenzung erfolgen und das muss die einzelne Ortsgemeinde vollführen und tun. Ist unangenehm, ist schmerzhaft in dem Zusammenhang, sich abzugrenzen überhaupt gegen irgendwas oder irgendjemanden, Aber das macht nicht ein Bischof oder das macht nicht die Kirchenführung. Bei uns ist die Kirchenführung in Elztal, bei Berlin, ein kleiner Ort. Dort ist unsere Zentrale in Deutschland. Die sagt nicht, wenn einer hier herkommt in die Gemeinde und sagt, meinetwegen, Christus ist überhaupt nicht der Weg zu Gott, ja, sondern es ist ein völlig nebensächlicher Weg. In Wirklichkeit geht die Gemeinschaft mit Gott ganz anders. Wenn so jemand herkommt, dann kommt kein Brief aus Elztal oder Berlin oder sonst wo und wird gesagt, ihr dürft den nicht mit aufnehmen, der darf nicht bei euch Gemeindemitglied werden, sondern das müssen wir als Gemeinde entscheiden, als Ortsgemeinde. Wir sind dafür verantwortlich, darauf zu achten. Und mit wir meine ich alle, die zu der Gemeinde gehören. Daher also Selbstständigkeit der Ortsgemeinde. Bei uns ist das so aufgebaut, dass wir, also das ist jetzt sehr klein, aber ihr braucht eigentlich nur euch diese drei Kästen angucken und vorstellen. Bei uns ist die Struktur so aufgebaut, dass wir in der Mitte das höchste Entscheidungsgremium haben. Das ist also ein Blatt aus dem Schnupperkurs, den ich dann immer durchführe, wenn neue Leute dazukommen. Und hier in der Mitte ist die Gemeindeversammlung. Und die Gemeindeversammlung bedeutet, dass wir uns 3 bis 4 Mal im Jahr treffen, alle Mitglieder. Und dort in der Gemeindeversammlung, jetzt die nächste ist zum Beispiel im Februar, werden Grundsatzentscheidungen gefällt. Der Finanzplan wird gemacht, der Rückblick, also der wird Rechenschaft abgelegt über die Ausgabe der Finanzen, das werden die Planung fürs nächste Jahr gemacht, welche Inhalte, welche Schwerpunkte setzen wir, werden Leitungspersonen berufen und all das geschieht in der Gemeindeversammlung. Deswegen ist das höchste Entscheidungsgremium bei uns in der Gemeinde. Und deswegen ist es natürlich auch extrem wichtig, dass gerade bei Gemeindeversammlungen, wo sie ja auch nur 3 oder 4 Mal im Jahr stattfinden, dass da wirklich möglichst alle dabei sind, wenn es irgendwie möglich ist. Dann haben wir die Gemeindeleitung, die von der Gemeindeversammlung bestimmt wird. Und die Gemeindeleitung besteht jetzt aktuell aus Georg Lüsse, Daniel Kunstmann, Werner Friedemann und mir. Und diese Gemeindeleitung, die ist vor allem für die geistliche Gesundheit der Gemeinde da. Und wir beten also für die Gemeinde, wir beten für Einzelne, wir beten für Gruppen, wir beten für die Gesamtentwicklung. Wir lesen in der Bibel, wir tauschen uns aus und diese Gemeindeleitung, die ist also für das inhaltlich Geistliche vor allem da. Und dann haben wir eine erweiterte Leitung, die nennt sich Gemeinderat. Da sind die Dienstgruppenleiter des Kindergottesdienstes, der Rangers, der Jugend, der Kassenverwalter. Diese ganzen organisatorisch praktischen Bereiche sind dort zusammengefasst und dort wird einmal im Monat beraten, wie die Arbeit also organisiert werden kann und auch besser organisiert werden kann, wenn es irgendwo Knirsch oder Probleme gibt. Und dieser Gemeinderat ist also mehr so für das organisatorisch Praktische da, während die Gemeindeleitung vor allem über das Inhaltliche und Geistliche dafür also zuständig ist. Wobei sich das natürlich immer durchdrängt und durchmischt. Wir haben auch im Gemeinderat Gebetszeiten und wir achten auch drauf, dass wir in der Bibel auch als Gemeinderat lesen, dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, ja? Dass wir nicht auf einmal den Geist Gottes abschalten, sobald wir irgendwas organisieren. Ja, das ist natürlich klar. Also, aber das wollte ich nur mal eben zeigen. So ist es also bei uns strukturiert. So ist die Leitungsstruktur. Und so funktioniert die Christusgemeinde Bremen-Blumenthal. Jetzt möchte ich gerne einen Schritt weiter gehen. Und nicht weiter, sondern ich möchte einen Schritt tiefer gehen. Jetzt wird es auch so ein bisschen, wie soll ich sagen? Also jetzt wird's, kommt es mir auch näher, die ganze Thematik, nämlich die Frage, was ist überhaupt Gemeinde? Und daran, ehrlich gesagt, hängt ganz viel. Einige von euch wissen das, wir haben in den letzten Monaten so Gespräche geführt und wir hatten einen Konflikt im Mitarbeiterteam der Rangers und da schwang im Hintergrund auch eine Frage mit, die eigentlich keine Rolle für den Konflikt spielte, aber die das Ganze doch noch verschärft hat und problematisiert hat, nämlich was Gemeinde ist. Und daran entscheidet sich unglaublich viel, ob wir verstanden haben und ob du verstanden hast, was Gemeinde ist. Und wenn man das verstanden hat und nicht nur im Kopf, sondern zutiefst existenziell mit dem ganzen Körper und Bewusstsein verstanden hat, was Gemeinde ist, wenn man das verstanden hat, dann löst sich unglaublich viel. Dann lösen sich unglaublich viele Probleme von selbst. Und daran hängt wahnsinnig viel. wie man mit Problemen umgeht, wie man mit diesem und jenem umgeht. Aber wenn man verstanden hat, was Gemeinde überhaupt ist, dann ist das wirklich ein Durchbruch. Und ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir das jetzt hier erneut vor Augen kriegen und verstehen, was das eigentlich Schönes ist, Gemeinde. Matthäus 18, Vers 20 ist für mich die beste Definition von Gemeinde. Denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte, sagt Jesus. Es geht in dem Zusammenhang um Gemeinde. Es geht da auch um dieses Binden und Lösen und um Gebetserhörung. Und wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, bedeutet, wenn sich zwei oder drei Menschen treffen, die sich auf mich berufen, auf Jesus berufen, die zu ihm gehören, die sich ihm angeschlossen haben, die verbindlich in der Lebensgemeinschaft mit ihm leben, die sich ihr Leben ihm geweiht haben, wo diese zwei oder drei Menschen zusammenkommen, da ist Jesus mitten unter ihnen, mitten in ihnen, in einer ganz besonders verdichteten Weise. Das ist nämlich das, was Gemeinde ist, dass nämlich Jesus in uns ist, dass nämlich Gott in seinem lebendigen Tempel wohnt. Früher wohnte er im alttestamentlichen Tempel aus Stein und in der Stiftshütte und jetzt wohnt er durch seinen Heiligen Geist in den zusammenkommenden Menschen. Das ist Gemeinde. Und da reichen zwei oder drei. Das traut man sich ja gar nicht zu sagen. Ja, aber was ist denn mit dem Gebäude? Ja, aber was ist denn mit dem Programm? Ja, aber was ist denn mit den Hauskreisen? Ja, oder was ist denn aber mit der Jugendarbeit? Ja, oder was ist denn mit dem Pastor? Das kann doch nicht angehen, dass das Gemeinde ist. Aber das ist die kleinste Definition von Gemeinde, die ich kenne und auch gleichzeitig eine unglaublich gut merkbare. Wenn zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Und das bleibt auch bestehen nach Jesu Auferstehung und nach der Sendung des Heiligen Geistes. Denn darauf kommt es an, dass Gemeinde, die der Körper von Jesus Christus ist, die Wohnung von Jesus Christus ist, das ist in keiner Weise sonst auf der Welt so. Jesus hat sich entschlossen, in seiner Gemeinde, in den Menschen, wenn es auch nur zwei oder drei sind, in einer besonderen Weise sich zu verdichten, zu wohnen, zu kristallisieren, durch seinen Geist anwesend zu sein, persönlich, gegenwärtig zu sein, wie er es sonst nirgendwo ist. Und das ist Gemeinde. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du viele Probleme schon mal nicht mehr. Dann hast du schon mal nicht das Problem, ja, wie soll ich jetzt zur Gemeinde kommen und dies und jenes. Ja, dann triffst du dich einfach mit zwei, drei Leuten und dann ist da Gemeinde. Ja, wenn du sagst, ich gehe zur Gemeinde, was meint man denn damit? Ja, dann meinst du, ich gehe zu Werner und ich gehe zu Kathi. Das meinst du damit, wenn du sagst, ich gehe zur Gemeinde. Oder meinst du, ich gehe zu dem Gebäude hier? Da steht doch nichts von Gebäude, oder? Wir sagen immer, ich gehe zur Gemeinde. Aber was meinen wir denn damit? Oder ich habe Probleme mit der Gemeinde. Was meinen wir denn damit? Ich habe Probleme, zu diesem Gebäude zu gehen. Nein, ich habe Probleme mit Peter, ich sage jetzt mal keine Namen, die hier anwesend sind. Ich habe Probleme mit Peter und mit Egon. Das meinen wir, wenn wir sagen, ich habe Probleme mit der Gemeinde. Denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Das ist die super Definition, die wir uns vielleicht alle merken können und die vieles aufschlüsselt. Johannes 14 dann geht in eine ähnliche Richtung. Hier geht es darum, dass wir uns auf Jesus berufen. In seinem Namen kommen wir zusammen. Und da wohnt er. Da ist er. Gegenwärtig, persönlich, lebendig. Und hier geht es darum, dass wir uns nicht nur auf ihn berufen, zu ihm gehören, sondern dass wir auch auf seine Gebote achten, auf seine Weisung, auf die Stimme des Heiligen Geistes achten. Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und immer in ihm gegenwärtig sein. Hier geht's wieder um dieses Gegenwärtigsein von Jesus. Da bin ich selbst in ihrer Mitte und immer in ihm gegenwärtig sein. Und noch ein letzter Vers aus Matthäus 28. Jesus kam zu ihm, sehr bekannt, das ist der sogenannte Missionsbefehl. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Jetzt kommt der Schlüsselsatz wieder. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wieder dieses, ich bin immer bei euch, persönlich, lebendig, anwesend, wo ihr den Missionsbefehl, wo ihr das verwirklicht, wo ihr rausgeht und wo ihr sagt, wir machen andere Menschen zu Jesus-Liebhabern und zu Jesus-Nachfolgern. Und taufen sie, indem wir sie taufen, indem wir sie lehren. Seht doch, ich bin immer bei euch. Da wird es mit dieser Handlung verknüpft, mit der Missionsbewegung des Heiligen Geistes. Und hier wird es verknüpft mit dem Befolgen der Gebote und hier wird es verknüpft mit der Berufung auf den Namen Jesus Christus. Aber jedes Mal geht es darum, dass Gott dort persönlich und lebendig anwesend ist. Wo das geschieht. Und das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Das ist Kirche. Du kannst auch sagen, das ist Kirche. Und ich meine, wer das weiß, da merkt man, wie viel schiefgelaufen ist, oder? Ist doch unglaublich viel schiefgelaufen. Was Gemeinde ist und was sie nicht ist. Um das nochmal deutlicher zu machen, auch mit der auf die Gefahr hin, dass es vielleicht ein bisschen anpieksend oder provozierend sein mag, aber das soll nur dazu dienen, um es vielleicht noch ein bisschen tiefer zu verstehen. Was Gemeinde ist und was sie nicht ist. Gemeinde besteht also aus Menschen, das haben wir überdeutlich gesehen, die unter der Führung des Heiligen Geistes auf dem Weg sind, um in der Kraft Jesu anderen zu dienen und Frucht hervorzubringen. Das ist ein Merksatz, den wir auch im Schnupperkurs durchgehen und den ich versuche dann auch irgendwie auswendig sich einzuprägen. Gemeinde besteht aus Menschen, die unter der Führung des Heiligen Geistes auf dem Weg sind, um in der Kraft Jesu anderen zu dienen und Frucht hervorzubringen. Es ist ein Satz, den man rhythmisch ganz gut lesen kann und sich vielleicht merken kann. Und jetzt der Kontrast dazu, das, was Gemeinde nicht ist. Wenn Gemeinde aus Menschen besteht, denkt an die Bibelstelle Matthäus 18. Wo zwei oder drei zusammen sind, dann bedeutet das, Gemeinde oder Kirche ist nicht gebäudezentriert, ist nicht pastorenzentriert und ist nicht programmzentriert. Da steht nichts von einem Programm, ja, oder von einer Gruppenarbeit. Also nicht das Gebäude ist entscheidend, nicht ob da ein Pastor oder Pastorin ist oder nicht ist entscheidend, wobei, um meinen Job nicht komplett zu gefährden und gleich alles aufzugeben, möchte ich sagen, dass es nicht verkehrt ist, jemanden dabei zu haben mit einer guten, soliden theologischen Ausbildung. Ja, es kann eine gute Unterstützung für die Gemeinde sein. Und so verstehe ich meine Arbeit auch. Aber das ist ja nicht das, was Gemeinde ist. Aber so denken Leute das, ne? Man lacht so, aber man denkt, wo ich bin, ist Gemeinde. Das habe ich so oft schon erlebt. Wenn ich Leute besuche, dann denken die, Gemeinde ist da. Ja, sobald dann zwei dazukommen, ist auch Gemeinde. Natürlich. Aber nicht, weil ich Pastor bin. Das ist ja das, worum es mir geht. Verstehst ihr? Nicht das gebäudezentrierte Denken, nicht das pastorenzentrierte Denken und nicht das programmzentrierte Denken, dass wir denken, oh, wir müssen so viele Programme wie möglich machen. Dann sind wir eine gute Gemeinde. Genauso das Weitere, die unter der Führung des Heiligen Geistes auf dem Weg sind. Nicht Gewohnheiten, ja, bestimmen unser Handeln als Gemeinde, sondern die Führung des Heiligen Geistes. Das heißt also, wenn unsere Pläne auch gemacht werden, sind wir offen für das Reden und die Impulse des Geistes Gottes. Auf dem Weg sein, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nicht dazu da sind, und das ist auch, wenn man sich damit beschäftigt hat, mit der kirchlichen Landschaft, weiß man, wie unglaublich schiefgelaufen da die Dinge sind, dass wir nicht den Status quo erhalten. Das bedeutet, dass zum Beispiel ich als Pastor nicht dazu da bin, alles möglichst so zu erhalten, wie es ist. Dazu werden aber Pastoren in Deutschland ausgebildet. Sie sollen möglichst alles so am Laufen zu halten, so gut wie möglich, dass es so läuft, wie es ist. Aber wenn Gemeinde Menschen sind, die unter der Führung des Heiligen Geistes auf dem Weg sind, dann bedeutet das, wir brauchen eigentlich einen Entwicklungsprozess als Gemeinde. Dann brauchen wir eigentlich eine Perspektive. Nach vorne hin. Und dann kann das nicht angehen, dass unsere Aufgabe darin besteht, alles möglichst so zu bewahren, wie es ist. Also nicht den Status quo erhalten und möglichst keine Risiken eingehen. Das kann auch nicht der Weg sein. Genauso dann auch, um in der Kraft Jesu anderen zu dienen und Frucht hervorzubringen. Hier ist von Kraft Jesu die Rede. Das bedeutet, wenn wir die Bibel nehmen und darin lesen und wenn wir uns darüber austauschen und dann hinterher sagen, gut, dass wir darüber geredet haben, aber es fließt keine Kraft. Die Kraft Gottes ist in der Gruppe gar nicht da, sodass das umgesetzt wird, dass das herausgefordert wird, dass sagt, ja, lass uns das diese Woche erleben oder lass uns Gott preisen und uns freuen, dass wir es erlebt haben in der letzten Woche. Dann hat das keine Wirkung, dann hat das keine Frucht. Daher also, wir wollen nicht Bibel lesen und uns darüber austauschen, ohne dass es eine praktische Wirkung hat und Umsetzung hat. Genauso Frucht hervorzubringen, auch zu sagen, oder nochmal das Stichwort dienen, in der Kraft Jesu anderen zu dienen, dass wir sagen, es kann auch nicht angehen, dass Gemeinde immer nur da ist, um möglichst selbst halbwegs zu überleben, sondern wir sind dazu da, um anderen zu dienen, nicht möglichst uns so nett und geborgen, wie es auch ist, wenn wir uns treffen und wie ich mich auch freue, wenn wir uns treffen. Aber das ist nicht der Selbstzweck, sondern für andere da zu sein und anderen zu dienen. Also das widerspricht auch der Konsummentalität, dass man Gemeinde als sozusagen Unterhaltungs für meine Bedürfnisse oder Konsumbedürfnisse sieht. Und auch, das widerspricht auch, dass man seine Gaben hat und dass man sagt, Mensch, das kann ich gut und das finde ich toll und ich bin da auch gut drin, aber ich setze sie nicht ein zum Dienst für andere. Und dann Frucht hervorzubringen, das bedeutet, wir dürfen auch danach fragen, was ist denn eigentlich die Wirkung? Was sind denn eigentlich die Ergebnisse von dem, was wir machen? Da möchte ich jetzt vorsichtig sein, weil wir natürlich die Wirkung immer ganz schwer nur beurteilen können. Und überall in den Firmen und in Unternehmen, wo viele von uns tätig sind, wo viele beruflich tätig sind, sei es in den Schulen, sei es in den Krankenhäusern, sei es wo auch immer, da wird ja überall dieses Qualitätsmanagement gemacht. Und da wird immer werden die Ergebnisse überprüft. Aber die sind natürlich wahnsinnig schwer zu überprüfen. Und jeder hat auch seine unterschiedlichen Studien und wissenschaftlichen Instrumente, um das zu überprüfen. Und daher ist es auch immer für Gemeinde natürlich sehr schwierig, zu sagen, was ist denn die Frucht, die hervorkommt? Und manchmal haben Missionare ja die Frucht zu ihren Lebzeiten gar nicht erlebt. Das müssen wir immer dazu bedenken. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt gar nicht nach Ergebnissen fragen dürfen. Dass wir gar nicht fragen dürfen, wenn wir jetzt eine Gruppe haben oder eine Arbeit gründen als Gemeinde und dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren mal fragen, ja, ist denn da Jüngerschaft geschehen? Ist denn da Dienst passiert? Ist denn da Anbetung geschehen? Ist denn da Freundschaft geschehen, dass Menschen Freunde gefunden haben? Ja, und wenn man sagt, ja, wir haben weder groß was mit Jesus zu tun, wir haben weder Anbetung, wir haben weder Nachfolge, wir haben auch kein Dienstprojekt oder wir haben auch keine, die konnten untereinander gar keine Beziehung aufbauen, Freunde hat man auch nicht, man ist auch nicht offen, dann muss man sich natürlich fragen, ist das dann wirklich sinnvoll, das weiterzumachen oder probiert man was Neues? Also, dieser Kontrast, den einmal vor Augen zu haben, ist vielleicht ganz gut. Es geht um die Wiederherstellung von biblischen Gemeinden als sozusagen Daueraufgabe, dass wir uns immer wieder erneuern und immer wieder von A nach B kommen, von dem Gebäudekomplex zu den Menschen und begreifen, das ist Gemeinde. Diese Grafik habt ihr auch auf dem Insight, die will ich jetzt überspringen, sonst wird das zu lange. Könnt ihr vielleicht nochmal zu Hause studieren. Diese Kirche, das war die, in der ich am Wochenende war. Da sage ich jetzt auch Kirche dazu, weil man natürlich zum Gebäude Kirche sagt. Es ist die Reformationskirche in Berlin-Moabit und die stand seit 8 Jahren praktisch leer. Also, muss man sich vorstellen, Reformationskirche Berlin-Moabit, ja, mitten im Herzen der Stadt, warum stand sie leer? Warum gab es keine Gottesdienste? Es ist keiner hingekommen. Du kannst das richtig nachlesen, kannst im Internet gucken. Da kamen dann 2 bis 3 Leute in den Gottesdienst. Und irgendwann mal hat man gesagt, gut, also es ist alles nett und schön, aber das wäre jetzt eigentlich wieder die 2- und 3-Regel, wäre das jetzt wieder gut. Aber wozu dann so ein Riesengebäude, nicht? Und diese ganzen Heizkosten und Energiekosten und so weiter, ist ja der Hammer. Dann hat man gesagt, gut, dann müssen wir die Arbeit einstellen. Man hat die Arbeit eingestellt, dieser Kirche. Und 2011 hat sich eine Gemeinschaft von ungefähr 20 Christen vorgenommen, wir beleben jetzt diese Arbeit neu. Und wir beleben das Gebäude neu. Und sie haben einen ganz neuen Ansatz angefangen von Spiritualität, von geistlichem Leben, von sozialem Einsatz in Moabit, wo ganz, ganz viele Kulturen zusammenleben, wo es viele Möglichkeiten gibt, sich sozial einzusetzen. Und das ist im Innenraum und da war dieses Emergent-Forum, an dem ich teilgenommen habe. Das war eine Station und von mehreren anderen. Und diese Gemeinschaft, die hat das alles vorbereitet und bei denen waren wir zu Besuch. Und das war unheimlich inspirierend und mutmachend, dass Leute gesagt haben, wir stellen uns jetzt auf den Stadtteil ein, wir stellen uns jetzt auf die Menschen ein und wir erwarten nicht, dass sie zu uns kommen, weil sie kommen ja nicht zu uns. Gut. Das muss ich mal überspringen. Deine Reaktion. Schön wär's, wenn so Gemeinde wäre. Oder ich fühle mich überfordert. So einfach und intensiv das klingt, aber ich fühle mich trotzdem überfordert. Diese Stellen gelten nur zur Zeit des Neuen Testaments. Heute ist ja alles anders. Oder in so einer Gemeinde möchte ich gern mitmachen. Mir kommen Verletzungen von anderen Christen in Erinnerung. Vielleicht kannst du überlegen, von wem wurde ich unterstützt in der letzten Woche? Vielleicht kannst du auch überlegen, wen habe ich unterstützt? Und schon haben wir ein Bewusstsein für Gemeinde, weil es um gegenseitige Unterstützung geht, weil es darum geht, sich in Jesu Namen zu treffen, zu zweit oder zu dritt. So, das muss ich überspringen, vielleicht kommen wir da nochmal dazu. Das ist eine Grafik von unserem Schnupperkurs, wie unsere Gemeinde strukturiert ist. Sie besteht aus Kleingruppen und Gottesdienst und deswegen ist die Kleingruppe so wichtig, weil wir gemerkt haben, dass die Sonntagsveranstaltung, der Gottesdienst, dass das nicht Gemeinde sein kann, sondern dass Gemeinde im ganz normalen alltäglichen Leben stattfindet. Gut, das muss ich überspringen, das ist zu weit, aber ich habe es auch, glaube ich, deutlich genug gezeigt. Und wenn du jetzt nicht weißt, was du damit machen sollst, dann nimm diese eine Frage vielleicht mit für dich. Was ist Gemeinde? Und wenn du das betend überlegst, was ist Gemeinde? Dann kommst du dahin und erkennst die Schönheit und die Kraft und die Möglichkeit und die Wirkungsmöglichkeit von Gemeinde Gottes in dieser Welt. Und du kommst weg von Anspruchsdenken, von Erwartungshaltung. Du kommst weg vom Gebäudekomplexdenken, vom programmorientierten Denken und findest die Schönheit der Einfachheit und der Intensität der Gegenwart Jesu in seiner Gemeinde. Amen.